Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Özdemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Herzlich willkommen zu Kunstcouch, dem Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit uns. Wir sind Jacqueline Scheiber, Autorin, Sozialarbeiterin und mir, Umut Özdemir, Diplompsychologe, Psychotherapeut. Und heute haben wir ein Thema, das wahrscheinlich viele von uns leider schon mal erlebt haben und kennen. Wir reden heute über Liebeskummer.
Ja, das ist das, was passiert, wenn die Liebe endet oder sich aus unserem Leben wieder verflüchtigt hat. Und ich würde wirklich davon ausgehen, dass fast jeder und jede das schon mal erlebt hat oder im Laufe ihres Lebens einmal erleben wird. Liebeskummer ist ja auch so ein ganz schwammiger Begriff, finde ich so. Was ist Liebeskummer überhaupt? Wie geht's uns da? Wie unterschiedlich kann sich der ausprägen?
Ähnlich ja, aber ich würde einen großen Unterschied ziehen zwischen Trauer, weil jemand gestorben ist, versus Liebeskummer, also Trauer, weil mich jemand verlassen hat oder meine Liebe nicht erwidert. Ich würde sagen, das sind zwei Paar Schuhe.
Absolut.
Wenn jemand verstorben ist, habe ich gar keine Möglichkeit mehr, die Person zu sehen. Bei Liebeskummer, kennen die meisten von uns wahrscheinlich, macht man sich am Anfang vielleicht sogar noch Hoffnungen, dass es nochmal was wird. Bei manchen wird es ja auch nochmal was. Also da ist ja eine Chance dabei, dass man vielleicht auch nochmal eine Freundschaft entwickelt mit dieser Person. Also die wird einem auf irgendeine Art und Weise schon aus dem Leben weggenommen, aber die ist noch auf der Welt, diese Person. Deswegen würde ich sagen, es ist was anderes.
Es ist halt diese Unwiederbringlichkeit. Ich habe ja auch durch den Verlust in meinem Leben ganz oft damals, weil ich so jung war, ich war 23, als mein Partner gestorben ist, den Vergleich bekommen, dass Leute gesagt haben, boah, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, weil mein Freund hat mich auch gerade verlassen. Und ich finde eben, es ist ein großer Unterschied, so wie du das gesagt hast, aber das bedeutet ja nicht, dass es trotzdem ein total arges und intensives und übermannendes Gefühl ist. Also das ist ja genauso, wie wenn wir in die Liebe hineinschlittern. Genauso schlimm ist es, wenn wir rausschlittern. Und ich finde, dann braucht es auch nicht den Vergleich nach oben oder unten, sondern dann kann man sich einmal auf die Gegenwart konzentrieren und sagen, boah, das ist jetzt gerade richtig schlimm für mich.
Und ich würde da sogar relativ genau werden wollen und sagen, wenn ich aus der Liebe herausschlittere, habe ich vielleicht gar keinen Liebeskummer, aber wenn mir die Beziehung weggenommen wird oder ich verlassen werde oder so, also wenn ich eigentlich nicht damit abgeschlossen habe oder noch verliebt bin und die andere Person will den Kontakt oder die Gemeinsamkeit beenden, dann habe ich ja wahrscheinlich Liebeskummer. Und wenn ich Liebeskummer habe, dann habe ich Symptome, die wir spannenderweise von der Depression kennen.
Ah, wirklich?
Weinen, sich zurückziehen, mehr oder weniger schlafen, mehr oder weniger essen, zu- oder abnehmen, die Freude verlieren an Tätigkeiten, die sonst Freude machen.
Zur Hoffnungslosigkeit auch, oder? In Bezug auf die Zukunft.
Auf die Zukunft, vielleicht auch auf sich selber. Na, also bin ich wirklich so scheiße, dass ich verlassen wurde? Aber es ist keine Depression. Das ist auch so ein bisschen das Verständnis von psychischen Diagnosen. Es ist nicht einfach nur ein Ja-Nein, sondern es ist ein Kontinuum. Wir alle erfüllen manche Symptome von psychischen Diagnosen, aber das heißt nicht, dass wir diese Diagnose zwingend haben. Oder anders formuliert, das kann auch bedeuten, wenn noch zusätzlich etwas dazukommt, dass wir dann in eine Diagnose reinschlittern und die ausbilden.
Meinst du damit, dass ein arges Gefühl oder etwas, das uns sehr belastet, nicht gleich eine psychische Abweichung ist, sondern dass Dinge, die vielleicht in einer Biografie sehr häufig vorkommen und deswegen auch für viele Menschen relevant sind, durchaus belastend sein können, aber jetzt nicht unbedingt eine Therapieindikation darstellen?
Genau. Manchmal wird das so Lebensprobleme genannt versus psychische Probleme. Das Leben ist nicht immer rosig. Das Leben bringt leider auch Probleme mit sich. Und Liebeskummer ist etwas Wahrscheinliches, was uns widerfahren kann. Und das ist noch keine Indikation für Psychotherapie. Also es gibt keine Diagnose Liebeskummer. Aber weil man in einer negativen Stimmung ist, weil man negativ rumgrübelt, weil man quasi vulnerabel ist, wenn irgendwie noch andere Dinge dazukommen oder aber wenn der Liebeskummer so weit geht, dass man den Willen zum Leben verliert, dass man irgendwie völlig aufhört zu essen, wenn man über die Straße geht, ohne darauf zu achten, ob da jetzt Autos kommen oder nicht, dann kann es durchaus problematisch werden und es kann auch sein, dass wir plötzlich die Kriterien einer Diagnose erfüllen, einer anderen Diagnose und deswegen Psychotherapie brauchen. Also Liebeskummer ist nicht zwingend ein auslösender Faktor für eine psychische Diagnose, kann aber eine psychische Diagnose begünstigen.
Bei dem Bild, das wir heute von der staatlichen Kunsthalle mitgebracht haben, könnte man vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob der gute Herr sich eine Beratung zumindest gönnen würde. Max Klinger hat eine Radierung gemacht. Auf diesem Bild sieht man einen Mann, der sich auf einer Rollschuhbahn nach einem Handschuh bückt und ein bisschen weiter weg sieht man eine Frau von hinten, die sich auch in seinem Blickfeld befindet und mit dem Rücken zu ihm steht. Und wir wissen über dieses Bild, dass er sehr, sehr verliebt in eine brasilianische Diplomatentochter war und dass diese Liebe ihn auch stark leiden hat lassen.
Ich als Laie würde ja erstmal bei dieser Radierung denken, oh wie nett, wie menschlich, hier ist ein Handschuh runtergefallen, er bückt sich. Aber mit dem Wissen, mit diesem Hintergrundwissen, was du gerade beschrieben hast, kriegt das ja so eine ganz andere Note. Das hat ja fast schon sowas, ja, sehr Leidendes im Sinne von, wenn ich schon nicht mit ihr zusammen sein kann, dann habe ich wenigstens einen Teil von ihr bei mir, nämlich diesen Handschuh.
Und der ist ja in der Kunstgeschichte auch so ein bisschen ein Symbol von Begierde und Nähe und Intimität.
Nicht nur das. Auf den ersten Blick erscheint die Handlung belanglos. Ein Mann auf Rollschuhen, der einen Handschuh aufzuheben scheint. Dabei ist sein Hut zu Boden gefallen. Seine Krawatte wurde durch den Wind aufgewirbelt. Das Ganze findet auf einer Rollschuhbahn statt. Im Hintergrund sind vier weitere Personen, die ihre Runden drehen und wie vom Winde verweht aussehen. Unter anderem die Frau, die Jacqueline bereits angesprochen hat. Der Mann im Vordergrund hebt nicht irgendeinen Handschuh auf, sondern den Handschuh der Frau, die vor ihm davonfährt. Nicht nur auf dem Bild, auch im übertragenen Sinne fährt sie davon. Denn es handelt sich bei der Darstellung um eine unerwiderte Liebe des Künstlers. Der gesamte Kontext dieses einzelnen Werks erschließt sich erst bei der Betrachtung weiterer Druckgrafien. Denn der Künstler Max Klinger fertigte dieses Werk als Teil einer ganzen Serie. In Max Klingers druckgrafischer Folge »Ein Handschuh« wird das Thema des Liebeskummers künstlerisch inszeniert. 10 Bilder zeigen den Verlust eines Handschuhs auf einer Rollschuhbahn und den weiteren Verlauf der Handlung, dargestellt in zahlreichen Traumvisionen. Klingers persönliche Erfahrungen mit unerwiderten Gefühlen für die Tochter eines brasilianischen Diplomaten, der er ein paar Jahre zuvor auf einer Berliner Rollschuhbahn begegnete, fließen hier mit ein. Dass die Begegnung und die Entstehung des Bildes mehrere Jahre trennen, zeigt deutlich, dass die Sehnsucht Max Klinger lange umtrieb. Die Serie illustriert den emotionalen Zustand durch Liebeskummer über die Darstellung von Sehnsucht, Verlust und Verlangen nach Nähe. Der Handschuh wird zum zentralen Motiv, das die Themen der Serie zusammenhält und gleichzeitig als Metapher für die verlorene Liebe fungiert. Obwohl das Bild auf den ersten Blick alltäglich erscheinen mag, bietet es BetrachterInnen eine Möglichkeit, sich mit den facettenreichen Emotionen von Liebeskummer auseinanderzusetzen. Durch die präzise Gestaltung und die subtile Darstellung der Gefühle ermöglicht es Klinger, uns in die Situation hineinzuversetzen und möglicherweise eigene Erfahrungen mit Liebeskummer zu reflektieren.
Jetzt kennen wir das vielleicht alle, wenn wir unter Liebeskummer leiden, dass wir dazu neigen, uns tatsächlich, genauso wie der Mann auf dem Bild, kleiner zu machen und uns auch Dingen entgegenzuneigen, uns anzupassen, unsere Körperhaltung, unsere innere Haltung anzupassen, in der Hoffnung, dass unser Objekt der Begierde uns doch wieder zurücknimmt.
Das ist auch total verständlich, weil wir zurückgewiesen wurden, weil jemand uns zu verstehen gegeben hat, ich möchte nicht mit dir zusammen sein. Wir denken vielleicht auch, wir seien es gar nicht wert. Und jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive. Aber wir kennen das ja eigentlich auch, dass wir nicht in alle Menschen auf dieser Welt verliebt sind. Also wir kennen das, dass wir auch mit vielen anderen keine Beziehung wollen. Aber diesen eher rationalen Part, da sind wir ganz gut drin, den beiseite zu schieben, wenn wir Liebeskummer haben, weil die Emotionen uns fast schon regieren.
Ja, und in diesem sehr, sehr düsteren Regiment fragt man sich vielleicht, was kann ich da tun? Wie kann ich mit Liebeskummer umgehen? Ich meine, ich bin nicht die beste Person, die da vielleicht einen Ratschlag geben kann, weil ich mit meinem Liebeskummer ein Buch gemacht habe und mir gedacht habe, ich gehe nach außen und schreibe darüber und verarbeite das mit Fotografien und Prosatexten und inszeniere es ganz groß. Und das hat mir total geholfen, mich selbst zu ermächtigen und auch Sprache für diesen Umstand zu finden, mich diesem sehr, sehr großen, düsteren Gefühl anzunähern, es einzufangen und dann gleichzeitig in einer physischen Form und in einer künstlerischen Form zu veräußern und hinter mir zu lassen. Jetzt kann man vielleicht nicht davon ausgehen, dass jeder und jede von euch ein künstlerisches Werk oder ein Buch oder ein Musikstück macht, wobei wir wissen, dass Liebeskummer da ein sehr guter Katalysator ist. Umut, hast du Ideen, wie wir mit Liebeskummer umgehen können? Was können wir konkret tun?
Erstmal ist das völlig in Ordnung, sich zurückzuziehen. Quasi die Wunden zu lecken. Man ist halt hingefallen. Und natürlich beweint man das erstmal. Natürlich sagt man erstmal, es tut weh. Und das ist auch völlig legitim. Die Frage ist vielleicht eher, wie lange mache ich das? Wenn ich das 6 Monate lang mache und nicht aus dem Haus gehe, würde ich schon sagen, ist schon irgendwie auffällig. Wenn ich das aber die erste Zeit mache und danach sage, hey, okay, komm, ich muss so oft an die Person denken, jetzt verabrede ich mich bewusst mit FreundInnen und unternehme etwas, damit ich abgelenkt werde, damit ich auf andere Gedanken komme, finde ich total sinnvoll. Machen auch die meisten Menschen. Also man kriegt ja intuitiv erstmal schon mit, was sinnvoll erscheint. Und das ist super. Ich weiß nicht, ob so ein in Filmen dargestellter so Rebound-Guy oder Girl, dass man da mit irgendjemandem Sex hat oder sonst was, um über eine andere Person hinwegzukommen, ob das wirklich so fair ist, dieser anderen Person gegenüber, weil ich damit ja ein Ziel verfolge, was ich der anderen Person nicht mitteile. Ich benutze die ja eigentlich so ein bisschen. Ja, also irgendwie schade, wenn das die Motivation ist. Aber erstmal unter der Überschrift Ablenkung ist das schon auf einer menschlichen Ebene verständlich.
Ich habe eine ganz lustige Anekdote dazu. Ich habe eine 84-jährige Freundin, die Malerin ist zufällig. Und nach meiner letzten Trennung hatte ich ganz schlimmen Liebeskummer und sie hat mich angerufen und sie hat gesagt, Jacqueline, du musst jetzt mit ganz vielen Männern schlafen, dein Körper muss sich an andere Körper gewöhnen. Dein Körper muss verstehen, dass es auch andere Menschen gibt. Und ich habe gesagt, meine liebe Freundin, I appreciate. Ich weiß das zu schätzen, dass du mir diesen Rat gibst, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut umsetzen kann. Allerdings verstehe ich voll den Gedanken dahinter. Also man muss ja Leute auch nicht benutzen. Man kann ja vielleicht auch ganz ehrlich sagen, hey, ich brauche auch einfach diese körperliche Nähe in dieser Abnabelung, wenn da vorher jemand da war, der mir diese körperliche Nähe zur Verfügung gestellt hat innerhalb einer Beziehung und das ist auf einmal weg. Das ist schon auch eine Form von Entzug, also jetzt kein medizinischer, aber das kann sich schon sehr stark anfühlen.
Genau, es gibt plötzlich einen Mangel an etwas. Bedürfnisse sind unerfüllt, die vorher erfüllt wurden. Und klar geht es auch ein Stück weit darum, wie könnten die denn jetzt erfüllt werden? Und vor dem Hintergrund, ja, verständlich, die Körperlichkeit und so weiter. Auf einer anderen Seite wäre wunderschön, wenn man Freundinnen hat, die einen in den Arm nehmen. Und auch in deren Schoß man sich ausweinen darf.
Also es gibt beim Liebeskummer schon auch grob abgesteckte Phasen oder Bereiche, die nicht immer nacheinander auftreten. Die können ja auch abwechselnd sein und manchmal bleibt auch was davon weg. Aber ich finde ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, das zu irgendeinem Zeitpunkt manchmal aufkommt, ist Wut und Zorn. Also wenn man diese tiefe Traurigkeit überwindet und wieder Land gewinnt in sich, dann wird man ja vielleicht auch ein bisschen verärgert darüber, wie man verletzt werden konnte oder wie man verlassen werden konnte. Ich finde vor allem als Frau ist diese Wut total wichtig, um sich abzunabeln und um sich aus dieser Abhängigkeit zu nehmen. Das ist eine sehr entschlossene Reaktion darauf zu sagen, okay, ich lasse das hinter mir. Und das führt mich zu einem weiteren Bild, das wir heute vor uns haben, nämlich von Georg Penz, der Zorn, eine der 7 Todsünden. Und das ist ein Bild aus dem 16. Jahrhundert. Und man sieht den Zorn, wie er aufgerüstet dasteht und wartet, eigentlich die ganze Landschaft niederzubrennen. Und dieses Gefühl von Niederbrennen, das kann ich sehr gut nachempfinden.
Also ich würde mal hoffen, dass alle Menschen sich nicht abhängig machen von anderen. Also dass das erstmal auch geschlechtsunabhängig ist. Und diese Wut, die wir da empfinden, die ist ja schon sinnvoll, weil Wut ganz oft aktiviert.
Und ob Wut sinnvoll ist. Schließlich gehört Wut neben Verdrängung, Trauer und Neuanfang zu den 4 Phasen des Liebeskummers. Diese sind wichtig für einen gesunden Umgang mit Liebeskummer und wichtig, um diesen zu überstehen. Die Wut oder auch der Zorn gehören zu unseren menschlichen Grundemotionen und sind eine unvermeidliche Komponente unserer Existenz. Während der Umgang mit intensiven Gefühlen heutzutage immer offener wird, wurde der Zorn in der christlichen Lehre seit jeher als Todsünde bezeichnet. Doch diese Tabuisierung beschränkt sich nicht auf die religiösen Ansichten. Auch in unserem Alltag sind Wut und Zorn noch heute zu großen Teilen negativ konnotiert. Dabei sind diese Gefühle sehr wichtig, wie Umut bereits betont hat. Der Künstler Georg Penz widmete sich im 16. Jahrhundert in mehreren Kupferstichen den 7 Todsünden. Den Zorn stellt er personifiziert als Frau in Rüstung und mit Helm dar. In der rechten Hand hält sie ein großes Schwert. In ihrer linken Hand ein brennendes Bündel, das an eine Fackel erinnert. Diese Darstellung veranschaulicht die damalige Vorstellung, dass sich Gefühle wie Wut und Zorn immer physisch gegen andere oder gegen sich selbst äußern. Georg Penz stellt den menschgewordenen Zorn aber nicht alleine dar. Begleitet wird die offensichtlich kampfbereite Frau von einem Tier. Das Tier ähnelt einem Bären, dem in der Kunst oft das Temperament des Cholerikers zugeteilt wird. Auch diese Eigenschaft verstärkt das negative Bild von Wut und Zorn. Wahrscheinlich kennen wir alle das Gefühl, alles niederbrennen zu wollen, wie es Jacqueline schon treffend beschrieben hat. Und natürlich wird Wut bzw. Zorn problematisch, wenn wir ihn physisch gegen uns oder unsere Umwelt richten. Doch in einem gewissen Maß hat auch dieses Gefühl seine Berechtigung und kann ein Katalysator sein, um beispielsweise über Liebeskummer hinwegzukommen. Georg Penz hat sein Bild zwar im Kontext der sieben Todsünden geschaffen, doch rund 500 Jahre später in einer Zeit, in der sich die Psyche des Menschen als ein bedeutendes Thema der Wissenschaft und der Medizin etabliert hat, können wir getrost sagen, Wut bzw. Zorn ist keine Todsünde, sondern vielmehr eine der wichtigsten Basisemotionen, mit denen wir umzugehen lernen müssen.
Wenn ich traurig bin, dann habe ich den Schmerz, mein Herz ist gebrochen, ich bin lethargisch und ich muss gucken, dass ich damit klarkomme. Und ganz oft denkt man sich vielleicht dann so am Übergang zur Wut, Moment mal, wegen einer anderen Person habe ich den Schmerz. Und wenn ich wütend bin, dann bin ich aktiviert. Und ja, leider bringt das Wut mit sich, dass ich den Schmerz einer anderen Person vor den Latz knalle. Das kann durch Anschreien passieren, das kann aber auch durch eine Nachricht passieren. Das passiert hoffentlich nicht über körperliche Gewalt. Aber auf jeden Fall ist das eine Art, mit Schmerz umzugehen oder es raus oder wegzulassen.
Der Katalysator, den Wut und Zorn darstellt, der ist ja auch wichtig, um einen Neuanfang für sich zu finden und um vielleicht auch diese Beziehung und die Beziehungserfahrung in die Biografie einzupflegen und sozusagen auch die Schlüsse daraus zu ziehen. Ich habe letztens gelesen, dass es total wichtig ist, dass man einen bestimmten Zeitraum nach einer langjährigen Beziehung hat, um die Möglichkeit zu haben, das zu reflektieren und darüber nachzudenken, welche Schlüsse man daraus zieht und vielleicht auch, was man in zukünftigen Beziehungen anders machen würde oder was man daraus mitnimmt. Wie denkst du über Menschen, weil das gibt es ja auch häufig, die von einer Beziehung in die nächste schlittern?
Also ich habe erstmal ein Riesenproblem mit so pauschalen Aussagen, dass man dieses oder jenes sollte. Also dass man nach jeder Beziehung da eine Zeit braucht.
Mindestens 5,5 Monate.
Mindestens die Klausur. Hälfte der Zeit, die man zusammen hat. Wir Menschen sind unterschiedlich. Manche brauchen mehr Zeit, manche brauchen weniger Zeit. Manche wollen reflektieren über die Erkenntnisse, die sie haben. Manchmal kommen die Erkenntnisse aber vielleicht gar nicht, wenn man aktiv versucht zu reflektieren, sondern die kommen nebenbei, wenn die Gedanken so vermeintlich abschweifen und man die mal frei abschweifen lässt. Deswegen weiß ich nicht. Und klar gibt es wahrscheinlich Menschen, die von Beziehung zu Beziehung schlittern, weil sie vielleicht nicht gut alleine sein können oder weil sie sich weniger gut mit sich selbst beschäftigen können.
Da habe ich ein starkes Urteil dazu, muss ich zugeben.
Ich bin gespannt. Ich mache nur den Satz fertig und sage, vielleicht gibt es ja aber auch diejenigen, da passiert das halt. Das ist halt so, weil die vielleicht viel geselliger sind und deswegen schneller Menschen kennenlernen und deshalb so wenig alleine Zeit haben. Und solange die glücklich sind, go for it.
Ja, ich finde es wichtig, dass eine Auseinandersetzung stattfindet und ich finde vor allem, dass das oft auch bei Männern verstärkt so ist, dass die immer eine Frau brauchen, die eben die emotionale Arbeit leistet, die sie bestätigt, die sie umsorgt, die ihnen Selbstbewusstsein gibt. Es gibt schon so einen Hang dazu, in Beziehungen zu sein, um sich nicht zu sehr mit sich alleine beschäftigen zu müssen und auch um sich den Alltag einfach simpler zu gestalten. Aber
wo ist die Evidenz für diese Aussage?
In meiner Wahrnehmung. Nein, ich kann ja sagen, was ich will und ihr könnt mir gerne widersprechen. Vielleicht erzählt ihr uns auch mal als Rückmeldung, was ihr darüber denkt, wenn ich so wilde Aussagen in den Raum stelle.
Weil das eine spannende Aussage ist, die jetzt vielleicht bei Zuhörenden Wut und Zorn auslöst. Aber spannenderweise wissen wir durch die Forschung, dass Single-Männer im Vergleich zu Single-Frauen einen weniger guten Gesundheitsstatus haben. Mhm. Liegt aber daran, dass Frauen dazu erzogen werden durch die Gesellschaft, ihr emotionales Wohlbefinden oder emotionale Belastungen mit Freundinnen zu teilen, während Männer nicht dazu erzogen werden. Und für Männer scheint es eher so zu sein, dass die Partnerin diejenige ist, mit der man solche Probleme bespricht. Mhm. Und deshalb haben Männer in einer Beziehung einen besseren Gesundheitsstatus. Und da haben wir nämlich die Evidenz dafür, was ja aber wiederum auch vermuten lässt, dass wenn ein Mann Liebeskummer hat, er das versucht, mit sich alleine auszumachen, was total problematisch werden kann, weil wir hier von einem großen Stressfaktor reden, den wir da haben. Belastungen sind Stressfaktoren. Wir haben Schmerz, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Wir haben sonst unangenehme Emotionen, aber auch Gedanken. Und dann kann es zugegebenermaßen statistisch selten, aber es kann zum Broken Heart Syndrom kommen. Es kann sein, dass man an einem gebrochenen Herzen stirbt, um es jetzt völlig überspitzt auszudrücken.
Das ist ein total viel diskutiertes Phänomen und du hast ja auch schon gesagt, dass es sehr selten ist, aber das vielleicht auch ein Phänomen ist, das vor allem dann vorkommt, wenn Menschen ihr ganzes Leben miteinander geteilt haben und eine sehr innige und sehr, ja, auch von der Außenwelt abgetrennte oder nicht so gut eingebettete Beziehung. Also wir haben ja auch in einer früheren Folge darüber geredet, wie wichtig es ist, ein aktives Umfeld auch während einer Beziehung zu haben. Und jetzt ist Liebeskummer natürlich noch mal viel schlimmer, wenn der Partner oder die Partnerin wegbricht und ich stehe alleine da, weil ich meine sozialen Kontakte vernachlässigt habe, weil ich vielleicht nicht eingebettet bin in ein Umfeld oder in eine Familie. Und dann kann das, glaube ich, schon nochmal ein verstärkter Faktor für gesundheitliche Probleme sein.
Kann, aber ich will direkt Jein sagen, weil spannenderweise Broken Heart Syndrom auch auftreten kann nach Naturkatastrophen oder nach Lottogewinn. Also für den Körper ist Stress einfach Stress. Wir unterscheiden wissenschaftlich zwischen Eustress und Distress. Eustress ist der gute Stress, der Freizeitstress, der, ne, durch tolle Dinge wie ein Lottogewinn, aber Distress ist negativer Stress. Ja, nee, für den Körper ist beides gleich belastend, das ist einfach alles nicht cool. Und die Zahlen für Broken Heart Syndrom dann zu ermitteln, sind einfach so schwierig, weil die Symptome so sind wie bei einem Herzinfarkt. Mhm. Und das ist einfach eher das Spannende. Also wirklich, das Herz-Kreislauf-System ein riesiges Problem hat, wenn da so irgendwas passiert. Und das kann durchaus sein, dass das nach Tod von geliebten Personen häufiger auftritt, aber vielleicht ja auch medizinisch dann da einfach steht, Todesursache Herzinfarkt und das gar nicht am Broken Heart Syndrom gedacht wird. Oder aber, das wird bei Frauen öfter diagnostiziert, also vielleicht wird dann auch bei Männern eher alles so auf Herzinfarkt geschoben und so ein, ja, Gefühle kann nicht sein. Ah, Frauen, klar, Gefühle, Broken Heart Syndrom, das muss es sein. Also da bräuchte es noch echt gute Forschung, richtig viel Forschung, weil das ja die Frage ist, könnte das uns allen passieren? Also um zu beruhigen, kann man erstmal sagen, die meisten, die Liebeskummer haben oder hatten, werden kein Broken Heart Syndrom kriegen. Dafür sind die Zahlen einfach zu gering. Aber in Einzelfällen ist das eine Option, die schlimmstenfalls eintreten kann, ja.
Die Liebe und der Tod, das liegt ja immer nah beieinander. Und vielleicht kennen wir alle eine der berühmtesten Erzählungen und Geschichten über Liebeskummer, Romeo und Julia. Aber was wir euch heute erzählen ist, da gab es schon andere, die taten es davor. Und Jan van Mieris hat 1679 ein Gemälde gemalt, das der Vorreiter von Romeo und Julia war, nämlich Thisbe findet ihren geliebten Pyramus vor in einer Waldlichtung, so würde ich das interpretieren. Und sie ist so verzweifelt über seinen Tod, dass sie sich selbst das Leben nimmt.
Und er hat sich das Leben genommen, weil er dachte, sie wurde von einem Löwen gefressen. Also, das kommt wirklich sehr bekannt vor, wie bei Romeo und Julia, so ein Missverständnis.
Die tragische Sage von Pyramus und Thisbe stammt aus der Antike und war tatsächlich Vorbild für die Geschichte von Romeo und Julia. Auch Pyramus und Thisbe gehörten rivalisierenden Familien an und waren dennoch unsterblich ineinander verliebt. Da sie ihre Liebe nur leben konnten, wenn sie sich von den familiären Zwängen befreiten, planten sie gemeinsam ihre Flucht. In der Nacht der geplanten Flucht kommt es allerdings zu einem fatalen Missverständnis. Tispe trifft als erste am vereinbarten Treffpunkt ein und versteckt sich vor einer Löwin, die gerade mit blutigem Maul ihre Beute erlegt. Auf dem Weg in ihr Versteck verliert Tispe aber ihren Schleier. Diesen Schleier findet die Löwin und zerfetzt ihn mit ihrem blutverschmierten Maul. Kurz darauf trifft Pyramus am Treffpunkt ein. Er findet den von der Löwin zerfetzten Schleier und glaubt deshalb, dass Tispe von der Löwin gefressen wurde. Die Schuldgefühle und der vermeintliche Verlust seiner geliebten Tispe treiben Pyramus dazu, sich selbst mit dem Schwert umzubringen. Kurz nach diesem tragischen Suizid kehrt Tispe an den Treffpunkt zurück und findet hier den toten Pyramus. Da auch Tispe nicht ohne ihren Geliebten leben möchte, beschließt sie, sich ebenfalls mit Pyramus' Schwert umzubringen. Genau diesen Moment zeigt der niederländische Maler Jan van Mieris in seinem Gemälde von 1679. In einer nächtlichen Landschaft ist am Boden unter einem Baum die Leiche des Pyramus zu sehen. Über Pyramus steht die verzweifelte Tispe. Sie trauert um ihren geliebten Pyramus und erhebt das Schwert zum Selbstmord. Der Künstler Jan van Mieris verzichtet auf die blutigen Details und lenkt den Blick auf die Verzweiflung der Tispe. Die tragische Sage von Pyramus und Tispe wird auch in den berühmten mythologischen Verwandlungsgeschichten des antiken Dichters Ovid aufgegriffen. Ovids Metamorphosen waren noch bis ins 18. Jahrhundert sehr bekannt und verbreitet. Entsprechend wurden die Geschichten aus Ovids Metamorphosen, wie auch die von Pyramus und Tispe, immer wieder in der Kunst aufgegriffen und dargestellt. Ob in der damals bekannten Form der Sage von Pyramus und Tispe oder der seit Shakespeare populären Geschichte um Romeo und Julia. Das Motiv verdeutlicht den tragischen Verlauf einer durch gesellschaftliche Zwänge verbotenen Liebe, die beide Liebenden in den Tod führt.
Aber das zeigt ja, welche tiefe Verzweiflung das in uns auslösen kann, wenn wir geliebte Menschen verlieren und dass wir dann mit diesem Kummer nicht alleine bleiben wollen beziehungsweise nicht mehr umgehen können. Also auch so eine Art Ohnmacht. Wir fühlen uns nicht mehr mächtig. Uns wurde irgendwas weggenommen und das ist so ein erdrückendes Gefühl, dass wir denken, es wird nie wieder gut. Das ist auch ganz oft die Befürchtung beim ersten Liebeskummer. Mhm. In meiner Erfahrung beruflich gesehen auch, wenn eine Person zum ersten Mal im jungen oder mittleren Erwachsenenalter, also so in den 30ern, 40ern, das erste Mal Liebeskummer hat. Wenn man das als jugendliche Person also nie mitgemacht hat, weil die sich dann wirklich fragen, wird das je wieder weggehen? Wird das wieder besser werden? Und die anderen, die früher schon mal Liebeskummer hatten, die wissen ganz genau, das wird mit der Zeit weggehen. Das ist so ein Fall, da trifft dieser unsinnige Spruch, die Zeit heilt alle Wunden, tatsächlich zu. Bei Liebeskummer ist es sehr wahrscheinlich so, dass es wieder besser wird. Und wenn man diese Erfahrung schon mal gemacht hat oder im Freundeskreis haben das Menschen gemacht, kann man durchaus fragen, was hat denn damals eigentlich geholfen? Was hat mir damals geholfen, als ich Liebeskummer hatte? Das können so Dinge sein wie Schnulzen anschauen, erstmal sich im Leid suhlen und dann aber zusammenraffen. Für viele Menschen hilft eine Krankschreibung zum Beispiel gar nicht, weil die sagen, da habe ich ja noch mehr Zeit darüber zu grübeln. Deshalb gehen die ganz bewusst arbeiten und sagen, das lenkt mich wenigstens ab. Solche Sachen können helfen. Musik kann helfen, denn so wie ich meine Stimmung beeinflussen kann, wenn ich langsame, traurige Liebeslieder höre, das geht auch in die andere Richtung. Ich kann auch schnelle Abtempo-Musik anmachen und kann dann versuchen, meine Laune dadurch anzuheben. Und im Prinzip ist erstmal so das Ziel, jede Sekunde oder Minute, die ich nicht liebeskummrig bin, ist super, ist dazu gewonnene Zeit und Qualität. Und wir versuchen, diese Sekunden und Minuten mit der Zeit immer weiter auszudehnen.
Ich möchte hier eine ganz selbstlose Serviceleistung dalassen. Ich habe nämlich eine großartige Liebeskummer-Playlist gemacht. Sie heißt Strangers Now, also wir sind Fremde jetzt. Und da habe ich alle Phasen des Liebeskummers musikalisch reingepackt und verarbeitet. Habe auch schon viel gutes Feedback dazu bekommen. Also das ist mein Geschenk an euch Liebeskummernden da draußen. Du hast natürlich total recht und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Form des Älterwerdens und Erfahrungen ansammelns, dass wir so eine ja ganz kleine aufkeimende Gelassenheit entwickeln können, dass die Dinge, die uns begegnen und herausfordern, auch wieder abklingen und uns auch wieder aus ihren Fängen nehmen. Und mir gefällt dieses Bild sehr, sehr gut zu sagen, zuerst beginnt's mit ein paar Momenten und irgendwann sind's vielleicht ein paar Stunden und dann vergeht auf einmal eine Woche und man hat nicht mehr an die Person gedacht, die man vor kurzer Zeit noch schmerzlich vermisste.
Und ist dann plötzlich sehr wahrscheinlich total überrascht, weil einem das einfällt. Ja, aber seit x Tagen nicht mehr an die Person gedacht. Und merkt so, ja, das Leben scheint wirklich weiterzugehen, obwohl es ursprünglich so schmerzhaft war.
Was sich aber nicht verändert in der Distanz, finde ich, ist, dass man schon so ein bisschen eine Idealisierung der Beziehung in der Erinnerung ablegt. Also man erinnert sich ja am liebsten an das Schöne und ich persönlich erinnere mich auch besser an schöne Dinge in meinen Beziehungen. Und das, was nicht so gut gelaufen ist, da hat man schon so eine Idee davon, aber das legt man vielleicht gemeinsam mit dem Kummer auch wieder in eine Schublade und macht das zu und kommt darüber hinweg. Und das ist schon auch manchmal tricky, finde ich, wenn man so sich überlegt, warum ist es denn auseinandergegangen, wenn alles so toll war?
Erinnerungen sind tricky. Wir können uns eigentlich als Menschen nicht auf unsere Erinnerungen verlassen. Denn nur die wirklich schmerzhaften Dinge brennen sich ein, aber die anderen nicht so schmerzhaften, also wir romantisieren die Vergangenheit, wir übersehen das und unser Gehirn füllt Informationslücken einfach auf. Und das ist super unfair, das ist super fies so. Also das machen wir und gleichzeitig ist das andere, was du angesprochen hast, die Person, die Schluss macht, die hat ja schon zeitlich gesehen, vorher sich mit dem Thema beschäftigt und die hat schon abgeschlossen. Und mich als verlassene Person, das zieht mir vielleicht den Boden unter den Füßen.
Ich finde sowas so unfair, wenn die dann so einen Vorsprung haben.
Absolut, absolut unfair, weil ich dann wieder die gearschte Person bin, die diesen Schmerz haben muss und deren Welt auf den Kopf gestellt wird. Aber das ist halt auch ein Stück weit das Fiese daran und das, was man leider erwarten kann, wenn das nicht eine einvernehmliche Trennung ist. Bei einer einvernehmlichen Trennung ist es nochmal anders. Beziehungsweise, und das kann auch sehr, sehr kummrig machen, wenn man sich eigentlich noch liebt, aber aus anderen Gründen sagt, diese Beziehung funktioniert nicht, wir müssen uns trennen. Also vielleicht gibt es tatsächlich manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort.
Das, was wir noch gar nicht so gestreift haben, ist ja, dass es nicht immer eine total arge und von einer Person ausgehende Trennung ist. Ich finde es auch schön und zu befürworten, dass wir auch in Trennungen lernen zu kommunizieren und dass wir als erwachsene Menschen, die auseinandergehen, vielleicht auch gemeinsam um eine Beziehung trauern können, dass wir vielleicht auch gemeinsam schauen, wie finden wir den Abschied und den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt. Vielleicht bleibt ja auch sowas wie Freundschaft übrig. Ich denke, es gibt ganz, ganz viele Personen, die in irgendeiner Form trotzdem ihr Leben lang eine Verbundenheit miteinander pflegen, Vielleicht, wenn Kinder da sind, wenn eine Ehe dem vorangegangen ist, wenn viel Zeit miteinander verbracht wurde. Vielleicht hat man sehr, sehr wichtige biografische Momente miteinander geteilt. Und dann finde ich es total valide und wichtig, dass man nach dem Liebeskummer vielleicht auch wieder einen Weg findet, diese Person in einer anderen Rolle in unserem Leben wieder zu integrieren.
Trennung, wenn es Kinder gibt, war auch das, was mir direkt eingefallen ist, weil das, würde ich sagen, mit die fieseste Form ist. Ich habe keine Kinder, aber ich kriege das.
Du hast Katzen.
Genau, ich bin alleinerziehender Vater von zwei Katzen. Ich kriege das mit bei Paartherapien oder Trennungsbegleitungen, die manchmal auch gewünscht werden, weil das Fiese nun mal ist, dass ich als Elternteil meinen Schmerz und meinen Liebeskummer und mein gebrochenes Herz beiseite schieben muss, weil das Wohl der Kinder erstmal an erster Stelle steht. Es geht darum, dass die Kinder diese Trennung okay verarbeiten und da hilft ein Rosenkrieg definitiv gar nicht und das bringt nichts, nur weil mein Herz gebrochen wurde, den Kindern irgendwas einzureden, wie schlecht das andere Elternteil sei. Und das ist aber, würde ich persönlich sagen, schon echt eine krasse Leistung und am allermeisten Respekt wirklich, dass sie das hinbekommen, dass man vor den Kindern da konstruktiv mit umgeht.
Und das ist total selten. Also ich habe ja am Jugendamt gearbeitet und einer meiner Tätigkeitsbereiche war als Sachverständigerin bei Familiengerichtsverfahren zur Seite zu stehen und vor allem mir das Kindeswohl anzuschauen natürlich. Und ich kann dir sagen, in einem sehr, sehr hohen Prozentsatz ging es bei den meisten Pflegschaftsstreitigkeiten, also wenn es um Besuchsrecht oder um das Sorgerecht geht, um tatsächlich ein verletztes Ego, um ein verletztes Herz, um Liebeskummer. Ganz, ganz oft sind in den Elterngesprächen die Parteien bei mir gesessen und man hat gemerkt, du bist eigentlich total gebeutelt von dieser Beziehung. Und das, was ich ganz oft gesagt habe oder eben auch versucht habe zu vermitteln, war, zum Wohle des Kindes müssen sie diese Kränkung unterordnen. Sie können das nicht auf dem Rücken des Kindes ausleben, weil du kennst das bestimmt, da sprechen wir über Phänomene wie Loyalitätskonflikte. Das heißt, wenn Kinder von den einzelnen Parteien beeinflusst werden und sagen, aber du darfst den Papa nicht lieb haben, aber die Mama ist doch immer schlecht zu dir, wenn du bei ihr warst. Und das führt auch schon dazu, dass Kinder mit einer wahnsinnigen Ambivalenz aufwachsen und sich sehr, sehr schwer tun können, potenziell in späteren Beziehungen.
Da frage ich mich direkt, ist das nicht auch so ein unfairer Punkt, dass man als Elternteil quasi nicht den Luxus hat, die Wunden ausgiebigst lecken zu dürfen? Das geht halt, wenn das Kind schlafen gegangen ist. Ja. Dann kann ich mich hinsetzen und kann mich um mich kümmern, aber ich kann nicht den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. Also es ist ja vielleicht auch so ein, ich will nicht sagen, Privileg. Aber das ist ein Begriff, der ja immer wieder genutzt wird momentan, Zeitgeistbegriff, dass so ein sich überhaupt um sich selbst kümmern zu dürfen oder zu können.
Ja, wir sehen, der Liebeskummer ist so vielseitig vertreten. Mich bewegt das auch sehr, wenn ich mir unsere heutigen Werke auf der Tischplatte vor uns nochmal anschaue. Die findet ihr übrigens auch immer in den Shownotes verlinkt. Also einerseits diese großen, schmerzhaften Gesten, dann eine zarte, zuneigende Geste, wie es bei Max Klinger der Fall ist, oder auch was sehr Brutales, nämlich der Zorn, der im Raum steht und sagt, jetzt wird alles niedergerissen. Und diese sehr eindrücklichen Bilder erklären, finde ich, ganz gut, wofür wir manchmal auch keine Worte finden, wenn wir uns im Liebeskummer befinden.
Das stimmt, wir sind lost. Man ist einfach verloren. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht.
Und das ist okay.
Genau. Das ist in Ordnung, weil das ein Stück weit schon eine Ausnahmesituation ist, dass man so sehr verletzt wird oder dass man sich verletzt fühlt, weil jemand einen verlassen hat. Und das kann auch sein, dass das alte Themen und Wunden wieder mit aufreißt und dass man deshalb vielleicht auch tiefer fällt, als der Kopf erstmal das einem sagt. So im Sinne von, naja, das war jetzt irgendwie, ihr habt euch 2-3 Monate gedatet. Chill mal hier, warum bist denn du so liebeskummrig? Aber naja, vielleicht reißt das einfach alte Wunden auf oder bestätigt alte Annahmen, die ich habe. Ich bin sowieso nicht liebenswert. War ja klar, dass ich verlassen werde. Er oder sie hat bestimmt jemand Neuen kennengelernt und mit der will sie oder er eine Beziehung, weil alle Menschen besser sind als ich. Und das kann furchtbar sein.
Ja, und ich habe ein kleines Veto. Ich finde nämlich, die Dauer einer Liebe ist nicht zwangsläufig ein Indikator dafür, wie groß der Schmerz sein darf, wenn man sie verliert. Also ich glaube, es kann durchaus sein, dass man einfach eine sehr intensive Erfahrung mit einer Person macht. Wir kennen ja auch so Sommerromanzen oder dass man so einen Sommer mit jemandem verbringt und das total, man sieht sich die ganze Zeit und es ist alles voll schön. Und wenn das auf einmal wegkommt und der Winter auf einen zurast, dann kann das auch einfach wirklich arg sein und dann darf man das auch betrauern, unabhängig davon, ob man nicht 10 Jahre mit jemandem zusammen war. Und naja, mit einer Person war ich auch nicht 10 Jahre zusammen und trotzdem bin ich traurig, denn heute ist nicht nur unsere letzte Folge der ersten Staffel Kunstcouch. Es ist auch mein letztes Mal mit dir an diesem Tisch, Umut.
Beziehungsweise genau umgekehrt, denn du bleibst dem Podcast erhalten und ich verabschiede mich aus diesem Podcast. Das war meine letzte Aufnahme für die Kunstcouch. Ich danke, dass wir das zusammen machen konnten, Jacqueline. Ich freue mich, dass die Staatliche Kunsthalle uns vertraut hat oder auch mir vertraut hat, dass du mir vertraut hast, diesen Weg mit mir gegangen bist, dass ich viel lernen durfte über Kunst. Aber, und das ist vielleicht auch das, was ich vorhin gemeint habe, manchmal ist die Liebe da, aber man muss rationale Entscheidungen treffen und sagen, vielleicht klappt das aus anderen Gründen nicht. Und das ist so eine rationale Entscheidung. Kopf hat über Herz gesiegt in diesem Falle. Und ich hoffe, dass es noch ganz viele Staffeln Kunstcouch gibt und bin sehr gespannt, was für Themen uns Zuhörenden, weil ich es ab nächster Staffel auch bin, erwarten.
Umut, ich bin richtig traurig. Ich habe es so genossen, mit dir über die Kunst, über das Leben und über die Gesellschaft zu sprechen. Ich habe auch von dir so viel gelernt und vor allem hat es mich gefreut, dass es immer auch eine Person gibt, die geschaut hat, dass wir uns an Fakten und Tatsachen halten und nicht nur wilde Behauptungen in den Raum stellen. Ich habe dich so zu schätzen gelernt und ich habe dich auch zu lieben gelernt auf eine, ja, sehr ungewöhnliche Art und Weise, wenn man so zusammengewürfelt wird in einem beruflichen Kontext. Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Hast du ein Highlight aus unserer gemeinsamen ersten Staffel?
Mein Highlight sind wahrscheinlich die Menschen, die ich kennengelernt habe über dieses Projekt, weil das auch diejenigen sind, auf die ich mich immer sehr gefreut habe, weil es zwischendurch doch mal Kunstwerke gab, bei denen ich persönlich ganz froh bin, dass ich sie nie wieder sehen muss.
Sprichst du vom Kaktusmenschen?
Vielleicht, vielleicht. Aber definitiv Highlights, die Menschen.
Danke, Umut, für dich. Und wenn ihr auch so viel wie wir aus der ersten Staffel Kunstcouch und insbesondere aus der heutigen Folge über Liebeskummer mitnehmen konntet, dann erzählt doch weiter, hinterlasst uns eine gute Bewertung oder schickt uns eine Nachricht mit Feedback oder Ideen für Themen, die wir vielleicht in Zukunft miteinander behandeln können. Ich freue mich darauf, wenn ihr auch in der nächsten Staffel dabei seid und wir werden alle gespannt sein, mit wem ich das nächste Mal hier sitze.
Das war die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Mit Psychotherapeut Umut Özdemir und Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt sie uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.